Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Beim Beten gibt es sozusagen drei Richtungen, in die unser Gebet gehen kann, wenn wir beten. Dann gibt es einmal das innengerichtete Gebet. Das ist, wenn es darum geht, umzukehren, zu gucken, was in uns geschieht, zu bekennen, Gott das zu bringen, was in uns steckt. Das ist sozusagen nach innen gerichtet. Das Beten und Fürbitten und Bitten, das ist oft nach außen gerichtet. Es geht um die Menschen um uns herum. Es geht um die Anliegen, die wir haben, worauf wir reagieren auf Umstände, die da sind. Und dann flehen wir Gott an. Und es gibt ein Gebet, das ist nach oben gerichtet. Und das ist das Gebet der Ehrfurcht, so wie es Tim Keller nennt, Timothy Keller. Anbetung, Dank, Loben, Lobpreis. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und als Predigttext habe ich ein Lobvers aus Psalm 103, Verse 1 bis 2 ausgewählt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Warum loben? Warum steht das ständig in der Bibel? Warum machen wir das? Manchmal wirkt das auch ein bisschen komisch. Ja? Leute, Gott anbeten, warum soll man das machen? Und warum will das Gott auch? Jetzt mal ehrlich. Und deswegen fangen wir an heute und vorwiegend an mit Gründen dafür, was spricht eigentlich für Anbetung? Was spricht dafür, Gott zu loben? Und dann werden wir noch ein paar kleine Punkte haben, wie man das überhaupt machen kann. Aber das fällt uns meistens dann schon ein. Ich glaube, mehr die Sache geht, das überhaupt mal zu tun. Und dazu müssen wir verstehen, was der Nutzen davon ist. Warum loben? Warum danken? Die erste Sache ist, dass das Lob- und Dankgebet, das Gebet der Ehrfurcht, das nach oben gerichtet ist, die anderen Gebetsarten wie Bitten oder Bekennen korrigiert und auch motiviert. Wenn ich zum Beispiel erkenne, dass Gott groß ist, gerecht und heilig und gut, wie er Licht ist, in ihm keine Finsternis ist, dann fallen mir meine eigenen Macken schneller auf. Oder aber, wenn ich seine Stärke erkenne und mir vor Augen halte, dann neige ich näher dazu, zu bitten und zu flehen. Es motiviert mich, zu bitten und Fürbitte zu tun. Und gleichzeitig korrigiert es auch in gewisser Weise die anderen Sachen. So kann ich, wenn ich zum Beispiel nur auf die schlechten Dinge um mich herum schaue, und auch wenn ich dafür bete, kann mir das Herz schwer werden. Aber wenn ich lobe und Gott anbete, dann sehe ich ihn und die schlechten Dinge sozusagen in seinem Licht. Und es macht mir das Herz leichter, wenn ich mir vor Augen halte, wie groß er ist und doch wie treu er ist in all dem. Deswegen stellt wohl Jesus auch dieses Gebet an die erste Sache. Wo die Jünger ihn fragen, lehr uns beten. Und er erklärt das Vater unser, beginnt er mit Gott. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe. Es geht zuerst auf die reine Ausrichtung auf Gott, bevor es dann zum Bitten um die alltäglichen Sachen und zum Bekennen geht. Warum noch? Nun, wenn wir loben und auch danken, dann geben wir dem die Ehre, dem eigentlich die Ehre gebührt. Übrigens loben und danken, man muss das nicht gar nicht so auseinandernehmen. Loben, da loben wir eigentlich sozusagen die Person an sich oder die Sache an sich. Und beim Danken für das, was die Person uns gibt. Ja? Und im Prinzip spiegelt das wieder. Wenn ich Gott dafür danke sozusagen, dass er mich gerettet hat, was er mir vergeben hat, dann lobe ich ihn auch gleichzeitig und habe im Kopf dafür, dass er ein Retter ist. Und gleichzeitig, wenn ich ihn preise dafür, dass er ein großer, gewaltiger Gott ist, dann habe ich da meistens auch ganz konkrete Taten vor Augen. Deswegen bedingen sich die Sachen in gewisser Weise. Nun, warum ist das so wichtig, Gott dafür zu danken? Nun, meine meisten der Gedanken heute, gebe ich ehrlich zu, über das Anbetungsgebet habe ich von dem Buch Beten von Timothy Keller. Ich muss das nicht sagen. Ich könnte sie einfach wieder runterstecken und dann so ein bisschen referieren darüber und alle denken, Mann, Johannes Gerd hat gute Gedanken. Das ist geistlicher Diebstahl, geistiger Diebstahl, gewisserweise auch geistlicher. Ich gebe nicht dem eigentlich der Urheber der Gedanken ist, das Urheberrecht. Und indem ich es nur verschweige, ich sage noch nicht mehr, dass meine Gedanken sind, denken aber andere Leute das vielleicht. Und das ist einer der Gründe, warum Gott gelobt werden möchte oder warum es gut ist, ihn zu loben und zu danken, weil wir damit ausdrücken, ihm gebührt diese Ehre dafür, was kostbar ist in unserem Leben, wofür wir dankbar sind. Und indem ich es nicht mache, sage ich eigentlich, es ist mein Verdienst. Ich verdiene es. Man macht den einen zum Lügner und gleichzeitig ist auch eine gefährliche Sache, indem ich sage, ich habe es verdient, es ist meine Leistung hier und da, bürdet auch eine Last auf mir, aber das können wir auch ein bisschen überspringen. Sorry, ich muss kürzen, mir wurde das nochmal gesagt. Danke für den Hinweis. Aber noch mehr. C.S. Lewis hat selber gefragt, das kann doch nicht sein, dass Gott die ganze Zeit gelobt werden möchte. Was ist denn das? Wenn ein Mensch rumläuft und die ganze Zeit nach Anerkennung lechzt und sagt, hier, sag mir, wie gut ich bin, dann halten wir den nicht gerade für einen sympathischen Menschen, oder? Warum sollte es bei Gott anders sein? Warum will der immer gelobt werden? Was hat es eigentlich damit auf sich? Und er hat sich schwer damit getan, er hat darüber nachgedacht. Und dann hat er was beobachtet. Warum loben wir eigentlich allgemein? Warum brechen wir in Jubel aus bei manchen Sachen? Nun, das hängt damit zusammen, dass wir damit zeigen, diese Sache ist der Wertschätzung würdig und wir möchten nicht nur, dass es irgendwie verborgen bleibt, sondern dass wir müssen dem Ausdruck verleihen und wir wollen, dass die anderen Leute es auch erfahren und auch da einsteigen. Das ist der Grund, warum wir reden und sagen, oh, ich muss unbedingt dieses Buch lesen oder diesen Film sehen oder ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist einfach dieser Moment zu sagen, ja, das muss noch andere Leute erfahren. Dadurch nimmt der Wert des Buches nicht zu, sondern wir meinen, oh, eigentlich ist es, also man wird diesem Buch erst würdig, wenn ganz viele Leute dieses Buch sozusagen gelesen haben. Und so ein bisschen ist es beim Loben Gottes auch so, nicht nur ein bisschen. Wenn man einmal die Größe geschaut hat und die Herrlichkeit, dann möchte man, dass andere Leute mit einstimmen, weil er so wunderbar ist. Wenn er das Wunderbarste hinter allem Wunderbaren ist, der Größte hinter all den Größen, wenn er das Schönste ist, weil er die Schönheit gemacht hat, dann können wir gar nicht ihn genug würdigen sozusagen, sondern wir müssen aber trotzdem es probieren, damit alle Welt damit einstimmt. Aber es führt uns noch zu was anderem. Ich gehe ein bisschen weiter. Gleichzeitig vollendet es nicht nur die Würde sozusagen des anderen, der gelobt wird, sondern die Freude dessen, der lobt. Sonnenuntergang. Nicht jeder kann sich für Sonnenuntergänge begeistern, aber ich kann mich das manchmal begeistern. Zurzeit sehe ich wenige. Es hat auch mit der Hart und der Lage unseres Hauses zu tun. Aber wenn man mal wieder eine sieht, ne, und man guckt so in die, von irgendeinem Berg runter, vielleicht aufs Meer, vielleicht auf einen See oder von den Bergen auf andere Berge, und dann ist es so gewaltig und dann fängt man an, das auszusprechen. Keiner hört einem zu. Man muss manchmal so richtig, oh, das ist genial, ich kann es gar nicht fassen. Warum macht man das? Ich glaube, weil die Freude ausgedrückt werden will. Wenn sich Verliebte anschauen und sagen, wie toll und hübsch sie sind und klasse, dann ist das nicht, weil das Gegenüber das braucht. Sag's mir immer wieder. Sondern es geht mehr darum, um die eigene Freude, die ich ausdrücke, und sie wird noch vollkommener, indem ich sie sage. Und nicht nur still da in der Ecke sitze und wie tolle Frau ich habe. Sondern wenn ich das sage, dann schwappt meine Freude über. Ich versuche sozusagen, dem noch ein bisschen näher zu kommen, um die Freude auszudrücken. Und das ist auch bei der Anbetung so. Sie steigert unsere Freude über Gott und überhaupt unsere Freude, indem wir sie ausdrücken. Timothy Keller schreibt selber in diesem Buch, entweder wir lernen es, Gott zu loben, oder wir leben in einem armseligen Schattenland. Wenn wir nicht anfangen, Gott zu loben, dann erkennen wir erstmal nicht die Würde überhaupt, warum er so kostbar ist. Das fällt uns dann abhanden. Und zweitens weckt es auch nicht die Freude in uns. Und dadurch ist eigentlich unser Leben armselig. Und er sagt aber im Prinzip aber einem Schatten, denn Gott ist. Er ist da. Und er ist das kostbarste Wesen in diesem Universum. Und wir leben sozusagen dann nur in einem Abglanz von dem, wie wir leben könnten. Und Anbetung führt uns dahin, indem wir auf ihn ausgerichtet werden und seine Schönheit sehen und unsere Freude groß wird. Doch noch ein letzter Aspekt, Gott zu loben verändert uns und macht uns heil, innerlich heil. Das kann man an einer ganz kleinen Beobachtung zeigen, aber auch an einem bisschen weiteren Gedanken. Die kleine Beobachtung: gucken Sie sich Menschen an, die loben. Andere loben. Und dann die, die nur kritisieren. Und ich finde, die, die andere auch loben, selbst wenn sie die besten Kenner sind und trotzdem in den Sachen, die andere tun, kleine Sachen entdecken, die sie loben und würdigen können, diese Menschen strahlen eine gesunde Persönlichkeit aus. Und die alles kritisieren und zerreißen müssen, da denkt man, bei dir ist selber auch was kaputt. Also das Loben an sich ist ein Ausdruck von einer gesunden Persönlichkeit und Person schon. Also nur ein Ausdruck der Gesundheit. Aber es verändert uns auch, es heilt auch unser Inneres. Und warum ist das so? Nun, das können wir von Augustinus lernen. Der alte Kirchenvater hat mal gesagt in seinem Kommentar zum ersten Johannesbrief: jeder ist so wie seine Liebe. Man könnte auch sagen, sag mir, was du liebst und ich sag dir, wer du bist. Das, was wir lieben, das bestimmt unsere Werte. Das bestimmt, wie wir Prioritäten setzen. Das, was wir lieben, bestimmt, vor was wir Angst haben oder auch nicht Angst haben. Das, was wir lieben, macht uns aus. Und Anbetung und Loben richtet unser Herz auf Gott aus und macht, dass wir ihn mehr lieben. Und damit bestimmt er mehr unsere Identität. Irgendetwas loben und preisen Sie in Ihrem Leben, vielleicht nicht immer mit Worten, aber irgendwas verehren Sie und lieben Sie. Und das bestimmt Ihre Identität. Und falsche Prioritätensetzung, sozusagen falsche Liebe, fehlgeleitete Liebe macht auch falsche Prioritäten. Timothy Keller selber schreibt: der allertiefste Grund unseres Elends liegt darin, dass unsere größte Liebe nicht Gott gilt. Denn wenn wir irgendetwas auf dieser Welt mehr lieben als ihn, dann setzen wir auch all unsere Hoffnungen und all unsere Erwartungen in diese Sache oder diesen Menschen. Denn wir hoffen uns von dieser Sache oder dem Menschen Glück. Und jeder Mensch und jede Sache dieser Welt wird uns enttäuschen. Deswegen müssen wir gucken, wo unsere Liebe hingeht. Und Anbetung kann uns helfen, unsere Liebe vor allen Dingen auf ihn auszurichten, der unser Glück sein kann, bis ins Letzte. Und uns deswegen auch richtige Orientierung, Prioritäten wünschen und auch Sinn geben kann. Übrigens gilt nicht nur für einen Einzelnen, das kann auch für eine ganze Gesellschaft gelten. Die Kultur einer Gesellschaft ist das Ergebnis ihrer kollektiven Vorlieben. Mich hat das stutzig gemacht und denke, ja, das, warum wir so gehetzt sind, warum so wir so viel Druck haben, das hat auch mit unseren Werten zu tun, in dem, was uns wichtig ist. Und vielleicht hilft uns das als Gesellschaft generell, wenn wir unseren Blick wieder auf den ausrichten, um den es eigentlich geht. Damit wir zur Ruhe kommen, damit Frieden in unsere Herzen kommt. Nun, diese Punkte zeigen nur schlagpunktartig, wie auch immer, ich bin ein bisschen müde noch anscheinend, warum es gut ist, Gott zu lieben und zu loben, damit wir ihn lieben. Nun, wie kann man das machen? Nur ein paar kleine Hinweise dazu. Wie kann man Loben üben? Einmal kann man jeden Anlass nutzen, und sei es nur der kleine, an dem ich mich freue, das in ein Lob umzuändern. Ja? Mir fällt es schon manchmal leichter, das zu nutzen und zu danken. Also wenn ich zum Beispiel was Tolles erlebt habe, zu sagen, danke, dass das geschehen ist. Danke Gott, dass du mir das schenkst. Und das kann man noch weiterführen, indem man ein Lob daraus macht, sozusagen sagen, was für mein geniales Wesen muss dahinter stecken, der das gemacht hat. Neulich habe ich mich über jemanden ganz doll gefreut. Und dann habe ich gedacht, oh, genial. Danke, dass es so Menschen gibt und dass Menschen zu sowas fähig sind. Und dann, danke Gott, und ich will dich loben dafür, dass du dir überhaupt sowas vorgestellt hast und dass du einer bist, der Menschen gemacht hat mit diesen Fähigkeiten. Damit richte ich sozusagen das, was ich beobachte und was ich freue, auf Gott aus und nutze es dazu, ihn zu loben. Singen habe ich erst diese Woche wieder ausprobiert. Ja, ich singe nicht ganz so viel, ich gebe es ja ehrlich zu. Und ich habe es gemacht, weil mein Sohn nicht einschlafen wollte. Und dann bin ich rumgelaufen und habe angefangen zu singen. Und dann habe ich gesagt, da höre ich mal wieder so eine alte CD an. Und habe dazu gesungen. Ich konnte den Text nicht, also habe ich meinen eigenen manchmal gesungen. Aber ich habe festgestellt, es kann mich in die Anbetung führen. Und es macht was mit mir und es verändert mich. Und vielleicht sollten wir das einfach nutzen, auf den Autofahrten nicht nur Lobpreismusik zu hören, sondern vielleicht selber dazu zu singen und mit einzusteigen. Und die Chancen zu nutzen, wenn ich Musik höre, mitzusingen, sozusagen dem, was in mir ist, Ausdruck zu verleihen oder mich wieder darauf einzustimmen. Eine andere Variante ist, biblische Aussagen über Gott zu nutzen. Das heißt, ich sammle Bibelstellen, die mich selber vielleicht angesprochen haben und trag mal zusammen, wer ist denn da Gott? Als wer wird er beschrieben? Wie ist er? Wie ist sein Wesen, seine Art? Was macht ihn aus? Was sind seine Eigenschaften? Was hat er getan? Was hat er uns geschenkt? Und was schenkt er uns heute noch? Was tut er heute noch? Und dann kann ich das als Grundlage für ein Gebet nehmen. Ich kann anstatt Gott du einsetzen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, das werden wir auch gleich haben. Eine Bibelstelle und dann zu sagen, Gott, du bist Licht, in dir ist keine Finsternis. So kann man sich angewöhnen, sozusagen ein Lob zu basteln, auch beim Bibellesen sozusagen. Und eine kleine Variante für alle Liturgik-Leute unter uns, für alle, die Lektorenausbildung machen, ne, Kirk, da gibt es ein Gebet, das nennt sich Kollektengebet und da können wir aber einiges von lernen. Von Thomas Cranmer ist das als erstes, glaube ich, sozusagen so die Abfolge genommen und man kann da einiges über Gebet formulieren lernen. Ich möchte es nur kurz vorstellen. Wenn es Ihnen zu komplex ist, dann vergessen Sie es einfach wieder. Und er sagt immer, es beginnt mit einer Anrede, wenn man ein Kollektengebet sozusagen formuliert, ein Name Gottes, dann eine Lehre. Er sagt, dann kommt eine Aussage über Gott, wie Gott ist, wer Gott ist. Da schließt sich dann eine Bitte an und dann eine Hoffnung kombiniert, was ist, wenn diese Bitte erfüllt wird. Und dann schließen wir in Jesu Namen, das heißt eine Erinnerung an die Mittlerrolle von Jesus. Ein Beispiel habe ich mal formuliert. Allmächtiger und liebender Gott. Dann, zweitens, kommt die Aussage über Gott, du bist Licht und in dir ist keine Finsternis. Darum die Bitte, erhelle alles Dunkle unserer Seele, deck Sünde auf und lass es Licht werden in unserem Leben. Viertens, dann werden wir dich befreit loben und ein Segen für unsere Mitmenschen sein. Fünftens, durch Jesus Christus, unser Herrn. Amen. Also 1, 2, 3, 4, 5 lässt man natürlich weg. Das Geniale an diesem Gebet ist, dass als erstes eine Aussage über Gott steht. Und ich glaube, es kann uns helfen, so zu beten, vielleicht auch unsere Bitten, indem wir zuerst mit einer Aussage über Gott beginnen. Das, was unser Herz schon mal berührt hat, bevor wir anfangen zu bitten. Und daraus unsere Gebete ableiten. Und so richtet es uns sozusagen, wird unser Innerstes zuerst auf Gott ausgerichtet. Und als letztes, und so möchte ich schließen, es gibt noch einen sechsten Punkt, warum es sich lohnt zu loben. Anbetung führt uns in die Fülle Gottes. Timothy Keller schreibt, die Begegnung mit Gott nimmt die Liebe, die Größe, die Macht und die Weisheit Gottes, die die meisten von uns nur als Hintergrund kennen und macht einen Film daraus. Was meint er damit? Ich weiß nicht, ob Sie mit Musik arbeiten. Vielleicht brauchen Sie Ruhe zum Arbeiten. Aber selbst wenn dann jemand im Nachbarzimmer Musik anmacht und ich vertieft bin in der Arbeit, dann kann ich das überhören. Hintergrundmusik, die kann immer so da sein, aber ich kann sie überhören, ich kann sie ausschalten. Manchmal wird sie auch ausgeblendet, weil dann irgendetwas reinkommt. Ein Anruf oder was auch immer. Und ich nehme sie gar nicht mehr wahr. Aber wenn ich einen Film anschaue, dann fordert er meine ganze Konzentration. Ich werde sozusagen auf ihn fixiert. Und wenn dann ein Anruf kommt, dann nervt mich der mehr sozusagen. Ja? Und er meinte, so ist das eigentlich bei Anbetung. Manchmal ist, dass Gott da ist und dass er gut ist. Im besten Fall eine Hintergrundmusik in unserem Leben. Wir erahnen es und manchmal tröstet es uns ein bisschen, manchmal macht es uns auch ein bisschen Freude. Aber denn wenn Sachen geschehen, wir enttäuscht werden, verletzt werden, wenn Herausforderungen kommen oder wenn uns etwas Unglückliches geschieht, wenn Leid kommt, Krankheit, dann ist es wie weggespült, weil die Hintergrundmusik verblasst. Und Anbetung kann uns dahin führen, dass wir ihn wieder sehen, dass die Hintergrundmusik sozusagen zum vollen Programm wird. Damit wir wieder sehen, dass er, der wirklich ist, dass er gut ist, dass er immer noch da ist, dass er treu ist, dass er Herr ist, auch König und regieren tut in diesen Momenten. Dass wir geborgen sind in ihm und dass er uns hält und dass er der Anfang und das Ende ist und dass es um ihn geht. Und dann können die Herzen zur Ruhe kommen. Dann können wir auch bitten, klagen, trauern, aber wir tun es in seiner Gegenwart und nicht ohne ihn. Anbetung führt uns sozusagen zu ihm wieder zurück, der Grund und Anker allen Seins ist. Es führt uns in die Fülle Gottes und lässt uns dadurch unsere Wirklichkeit, wie wir sehen, in seiner Wirklichkeit erkennen. Es ist ein kostbarer Schatz der Anbetung. Am besten, Sie probieren es einfach aus. In diesem Sinne, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.